Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei Cityvia Deutschland. Schubkarrenladungen voller Bargeld und meterhohe Türme aus Geldscheinen. Das sind diese Bilder aus Geschichtsbüchern, die einem sofort in den Kopf steigen, wenn man an die Hyperinflation im Jahr 1923 denkt. 100 Jahre ist es her, dass sich damals die noch junge Weimarer Republik von einer bis dato unbekannten Inflation getroffen sieht. Geld wurde in Schubkarren transportiert und Bündel als Heizmaterial zweckentfremdet. Wie es zu der damaligen Inflation kam, was die Ursachen waren und vor allem welche Ähnlichkeiten es zu heute gibt, wollen wir in dieser Podcast-Ausgabe bereden. Und dafür habe ich mir den Vermögensverwalter Georg von Wallwitz eingeladen. Herr von Wallwitz ist Geschäftsführer der Münchner Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Hallo, Herr Wallwitz.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Wallwitz, ich habe Sie natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Nicht nur, dass Sie jetzt als Vermögensverwalter jeden Tag mit der Inflation zu tun haben, berufsbedingt sage ich mal, sondern Sie haben sich auch literarisch mit der Inflation befasst. In Ihrem Buch Die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war, beleuchten Sie die Ursachen, Gründe und die Entwicklung der Hyperinflation 1923. Bevor wir jetzt in die Materie reinstarten, können Sie uns mal kurz erklären, wie es zu diesem Buch kam.
Also als Vermögensverwalter wird man ja recht häufig gefragt, wie es denn um die Inflation steht, weil das ist irgendwie in den Hinterköpfen der Leute drin, dass das die größte Gefahr für das Geld ist. Und mir ging es eben leider auch so, dass ich über die historischen Hintergründe, wie das gekommen ist zu dieser Hyperinflation, recht wenig wusste. Und dann habe ich mich in das Thema mal so ein bisschen reingearbeitet und festgestellt, dass das eben wahnsinnig interessant ist, weil diese große Weimarer Inflation so gewiss ein Versuchslabor war für Inflation an sich. Also alles, was zu Inflation führen kann, irgendwie war damals gegeben. Und dann habe ich ein Buch draus gemacht.
Naja, okay. Dann starten wir doch vielleicht auch mal gleich. Sie haben gerade gesagt, Versuchslabor. Das ist, glaube ich, diese Bilder, die ich eingangs beschrieben habe, die sind einem alle noch aus dem Geschichtsunterricht im Kopf hängen geblieben. Auch Sie starten das Buch mit einem Bild, da türmen Kinder Geldbündel zu einer Pyramide auf. Das war dann 1923, als die Hyperinflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Das sind jetzt immer die Bilder, die einem im Kopf hängen geblieben sind, aber eigentlich ging die Inflation ja schon deutlich früher, nämlich 1914 mit Ausbruch des Krieges los. Können Sie uns vielleicht mal da so ein bisschen die Gründe und die Auslöser für die Inflation erklären?
Ja, also wirklich ins Detail zu gehen, würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen, aber ein erstes Problem war, dass Deutschland bis zum Kriegsausbruch auf dem Goldstandard war. Das heißt, und zwar eine Dritteldeckung gab es. Also für jede zirkulierende Mark in der Realwirtschaft musste eine Goldmark in den Kellern der Reichsbank sein. Jetzt brauchte man plötzlich für den Krieg sehr schnell sehr viel Geld, was man auch nicht aus dem Ausland bekommen hat, weil die liquiden, tiefen Kapitalmärkte in London und Paris waren aus offensichtlichen Gründen nicht mehr willig, die Deutschen zu finanzieren. Und so musste man sich im Inland finanzieren, musste also im Inland sehr schnell viel Geld herkriegen, mehr als Gold da war. Und was man da gemacht hat, ist, dass man eben quasi Schuldscheine ausgegeben hat, die dann wie Geld funktioniert haben. Und plötzlich gab es eben Reichskassenscheine und Darlehenskassenscheine und lauter komische Währungen, bei denen sich zunächst einmal niemand was gedacht hat, aber die dazu geführt haben, dass die Geldmenge irgendwann vollkommen unkontrolliert aufgeblasen wurde. Allerdings bis zum Kriegsende wurde die Fiktion beibehalten, dass das alles mit Gold gedeckt ist, was natürlich nicht stimmt. Also auch das eine Lehre, glaubt nicht immer dem, was der Zentralbankier euch sagt. Also in dem Fall war das der Herr Havenstein, der Reichsbankpräsident, der eben diese Geschichte von der sicheren Mark weitererzählt hat, obwohl eben längst ganz merkwürdige Währungen im Umlauf waren.
Jetzt befinden wir uns in einer Situation, wir haben jetzt eine Währung gerade in Europa. Wie kommt es denn, dass man mehrere Währungen dann auf einmal hatte?
Also auch da gibt es eine lustige Parallele, und zwar haben die Italiener von paar Jahren sich überlegt, als es also in der Euro-Krise quasi nass reinging, haben sich überlegt, naja, wir könnten doch Schuldscheine rausgeben, die sozusagen mit 1 Euro nominal denominiert sind. Und mit diesen Schuldscheinen kann man dann auch in Italien Steuern zahlen und man kann in Italien alles einkaufen und so. Dann ist zwar nach wie vor offiziell der Euro die Währung, aber es gibt diese Parallelwährung, wenn man so will, die theoretisch auch ein Euro wert ist. Also diese Mini-Bots hießen die, glaube ich. Aber dann kann eben davon der Staat eben unbegrenzt viel ausgeben. Und wenn man so will, ist eben heute die Währung des Goldes damals, ist der Euro, der sich eben nicht von den Regierungen in Europa nach Belieben vermehren lässt. Also was kann man machen? Man macht eben eine merkwürdige kleine Währung, die eben als Schuldschein daherkommt. Und nichts anderes waren diese Reichskassenscheine und Darlehenskassenscheine im Ersten Weltkrieg, als damals das Deutsche Reich kein Geld hatte, aber sehr hohe Ausgaben.
Genau, das sind ja wahrscheinlich, könnte man das doch zusammenfassen als Kriegsanleihen damals, wenn ich richtig liege.
Ja, die war eine andere Geschichte. Also die Kriegsanleihen gab es darüber hinaus noch. Die Kriegsanleihen, die waren, sind also aufgelegt worden, sozusagen den offiziellen Geldbedarf zu decken. Aber der offizielle Geldbedarf hat halt auch nicht mehr ausgereicht, um die Liquidität im ganzen System zu gewährleisten. Weil es ist ja nicht nur wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden für Rüstung und viel Geld in Munition und Panzer, weiß nicht was, geflossen, sondern es musste ja die heimische Wirtschaft auch noch Geld haben, nicht? Die Leute mussten sich ja nach wie vor ihre Brötchen und ihre Eier und sonst was kaufen. Und deswegen gab es einfach eine Liquiditätsklemme. Und um diese Liquiditätsklemme, so wie wir das heute ausdrücken, wurde eben Liquidität in die Wirtschaft gepumpt. Heute macht das die Zentralbank über eben den Bankenkanal. Damals hat das so nicht funktioniert, oder war das System noch nicht so ausgefeilt. Da hat man das dann eben über diese merkwürdigen Zweitwährungen gemacht.
So, jetzt befinden wir uns 1918. Deutschland hat den Krieg verloren. Wie ging es denn dann weiter mit der Inflation?
Also zunächst einmal ging es nicht weiter mit der Inflation, weil dann hat man das Phänomen plötzlich der Liquiditätspräferenz. In unsicheren Zeiten, aber Krieg ist und Seuchen und ich weiß nicht was, Arbeitslosigkeit, dann bleiben die Leute auf ihrem Geld sitzen. Sie geben es nicht aus. Auch wenn wahnsinnig viel Geld da ist, wenn die Leute unsicher sind, geben sie es nicht aus. Und das drückt natürlich auf die Preise, weil die Händler wollen natürlich trotzdem gerne ihre Waren loswerden, bieten sie dann halt billiger. Aber das war eben leider nur im Jahr 1918 so, 1919, als die Unsicherheit, die Phase der Unsicherheit vorbei war, ist eben recht schnell die Inflation ins Laufen gekommen, weil dann die Menschen ihr Geld auch ausgegeben haben. Und das waren eben nicht nur die Verbraucher, die eben während des Krieges natürlich auch nicht sehr viel ausgeben konnten, sondern es war eben sehr stark auch der Staat. Der Staat hatte Angst, dass in Deutschland die Revolution nicht da stehen bleibt, wo sie zu diesem Zeitpunkt stand, 1918, sondern dass das eben entgleitet wie in Russland. Man hatte immer das russische Beispiel vor Augen, wo dann eben ein schrecklicher Bürgerkrieg kam und die Weißen gegen die Roten und ein entsetzliches Gemetzel und so. Und das wollte man in Deutschland nicht. Deswegen wollte man unbedingt diese Revolution zum Stehen bringen. Wie macht man das? Indem man den Leuten Geld gibt. Man hat also große Sozialleistungen gemacht. Man hat, bei der Post und bei der Bahn irrsinnig viele Stellen geschaffen, sodass die Arbeitslosigkeit ziemlich gering war. Und man hat Kriegerwitwenrenten gemacht und Waisenrenten und so weiter und so fort. Also man hat sozusagen das Problem mit Geld zuzuschütten versucht. Dieses Geld ist dann natürlich auch wieder nicht da gewesen im Haushalt, weil das Steueraufkommen nach dem verlorenen Krieg eher gering war. Und also ging damals der Finanzminister einfach zum Reichsbankpräsidenten, hat gesagt, druck mir das Geld. Deutschland, das Deutsche Reich hat damals eben auch keinen Kredit mehr bekommen. Ja, die Kriegsanleihen, das lief natürlich nur so lange, wie die Hoffnung da war, dass man den Krieg gewinnt. Jetzt haben aber die Franzosen und Engländer da nicht kooperiert. Und deswegen war eben die Kreditwürdigkeit Deutschlands nicht mehr gegeben. Also, wo kriegt man es her? Man geht eben zur Zentralbank, die eben passenderweise zu dem Zeitpunkt auch nur eine Abteilung im Finanzministerium war. Die Zentralbank war verweisungsgebunden und insofern war das die offensichtliche und leichteste Geldquelle und man brauchte sehr viel Geld.
Ich nehme mal an, die hohen Reparationszahlungen, die Deutschland an die Alliierten zu leisten hatte, waren wahrscheinlich auch nochmal inflationstreibend.
Ja, also die waren natürlich ein großes Problem, was wie ein Damoklesschwert über Deutschland hing. Der Punkt war, dass man natürlich in Fremdwährungen verschuldet war. Also man war in Franc und Pfund und Dollar verschuldet. Also die Alliierten wollten nicht Reichsmark als Reparationsleistungen haben, sondern wollten ihre eigene Währung. Wie komme ich an Fremdwährung? Naja, ich muss eben Waren verkaufen in Frankreich oder England und bekomme dann Franc und Pfund als Einnahme und kann diese Franc und Pfund dann abliefern als Reparation. Franzosen und Engländer wollten das aber natürlich nicht, dass sie ihre Märkte den Deutschen gegenüber öffnen und auf diese Weise im eigenen Land plötzlich eine erhebliche Arbeitslosigkeit haben. Und insofern waren die Deutschen dann in einer schwierigen Situation. Sie mussten Pfund und Franc abliefern, hatten aber im Grunde keine Möglichkeit, sie zu verdienen. Die einzige Möglichkeit, die dann im Grunde noch blieb, war eben Reichsmark zu drucken, das an irgendwelchen internationalen Kapitalmärkten zu verkaufen und dafür eben Franc und Pfund zu bekommen und die dann abzuliefern. Das führte natürlich zu einem wahnsinnigen Überhang an Reichsmark. Ja, jeder wusste, das Deutsche Reich muss wahnsinnig viel Währung verkaufen. Und dieser Überhang führte dann natürlich zu einem fallenden Preis der Währung. Die Währung ist wie ein Stein gefallen. Und das hat natürlich auch wiederum die Inflation angeheizt. Weil eine schwache Währung, eine fallende Währung bedeutet, dass alles teurer wird, was man importieren muss. Und dieser Import war dann am Ende eben genauso, oder dieser steigenden Preise der Importgüter waren eben auch ein wesentlicher Treiber der Inflation damals.
Das eskaliert dann so weit bis ins Jahr 1923. Ich nenne mal ein paar Beispiele. 1923, im Juni hat noch ein Liter Milch 1400 Mark gekostet. Im Dezember kostet er dann schon 360 Milliarden Mark. Ein Kilo Kartoffeln, damals Juni 1923 schon 5000 Mark, sage ich mal. Paar Monate später, im Dezember, dann 90 Milliarden Mark. Wen hat denn die Inflation, wenn man sich jetzt das so anschaut, kann man sich es wahrscheinlich schon denken, aber wen hat denn die Inflation denn hier am meisten getroffen?
Also wen es offensichtlich nach diesem Beispiel nicht getroffen hat, waren die Landwirte, weil die haben ja produziert und haben dann für ihre Ware immer mehr kriegt, wenn sie überhaupt eingetauscht haben gegen Geld. Die hat es weniger getroffen. Es hat auch entgegen der allgemeinen Auffassung relativ wenig die Arbeiterschaft getroffen, weil die Gewerkschaften sind relativ schnell auf die Idee gekommen, die Löhne zu indexieren an den Dollar. Und außerdem hatten die Arbeiter keine Ersparnisse, die sie durch die Inflation hätten verlieren können. Sodass die großen Verlierer waren eben die, die eine Ersparnis hatten, die Großbürger, die eben ihre die Kriegsanleihen gekauft hatten. Das waren größere Verlierer und auch eine Reihe von Industriebetrieben, die eben, das betraf eben alle, die nicht exportiert haben. Wer groß profitiert hat, waren eben Unternehmen, die im Export waren, also die an Fremdwährung drangekommen sind, die eben stabiles Wertaufbewahrungsmittel hatten. Die haben sehr profitiert und gleichzeitig natürlich alle die, die dabei geholfen haben, die Warenknappheit zu beheben, also die ganzen Schieber und Schmuggler, und da ist natürlich ein illegitime Wirtschaft entstanden, und die haben also gut verdient. Und man muss eben, was für mich eben auch ein Aha-Erlebnis war beim Schreiben dieses Buches, ist, dass eben Geld doch sehr stark ein Ordnungsfaktor in der Gesellschaft ist. Wer halt Geld hat, sagt dem, der keins hat, was er bitteschön erledigen muss, um eben dieses Geld zu bekommen. Und diese Ordnung war eben plötzlich vollkommen weg, diese gesellschaftliche Ordnung, die das Geld stiftet, weil einfach Geld keine Bedeutung mehr hatte, nicht? Also ich habe halt ein Bündel Papier in der Tasche, aber ob ich mir davon was kaufen kann, steht auf einem ganz anderen Papier. Insofern war diese Ordnungsfunktion in der Gesellschaft durch Geld war weg. Sie war natürlich auch, die alte Ordnung war sowieso untergegangen. Also die alten Autoritäten, den Adel, das Militär und so weiter, das hat auch keiner mehr ernst genommen, sodass also auch diese gesellschaftliche Ordnung weg war. Und das Resultat waren dann eben diese wilden 20er Jahre in Berlin, wo eben alles ging, keine gesellschaftliche Ordnung mehr war. Das war künstlerisch und wissenschaftlich eine tolle Zeit. Also das war die Zeit, wo Einstein die Relativitätstheorie entworfen hat und Heisenberg die Quantenmechanik und Thomas Mann schreibt tolle Romane und die Künstler in Berlin waren toll und so. Das war eben eine irrsinnig freie Zeit, die aber eben auch sehr, sehr anstrengend war für alle bis auf die wenigen Gewinner.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie der Staat die ganze Situation verschlimmert hat. Welche Maßnahmen hat man denn versucht zu ergreifen, um jetzt dann 1922, 1923 die Inflation in den Griff zu bekommen?
Also das eine waren natürlich die naheliegenden Preiskontrollen. Da hat man also den Bauern versucht, ihre Lebensmittel abzunehmen zu einem bestimmten Preis, der natürlich viel weit unter dem Niveau lag, was am Schwarzmarkt zu erzielen war. Deswegen haben die Bauern nur sehr ungern ihre Sachen hergegeben und wenn, dann nur eben sehr zweitklassige Ware, also die faulen, mehligen Kartoffeln und nicht die Premium-Ilsa-Sorte. Und das hat also nur sehr mäßig funktioniert, weil einfach Preiskontrollen immer dazu führen, dass am Ende das meiste auf dem Schwarzmarkt landet. Und wo es besser funktioniert hat, war übrigens bei den Immobilienbesitzern. Bei den Immobilien hat man einfach die Mieten eingefroren auf dem Niveau von 1918, so dass man eben für eine schöne 6-Zimmer-Wohnung in Berlin halt irgendwie am Ende nur 120 Mark gezahlt hat an Miete und eben die der Sack Kartoffeln irgendwie 1 Milliarde gekostet hat. Und man kann sich vorstellen, wie viel Kartoffeln sich der Vermieter dann davon auch kaufen konnte. Also da haben die ganzen Vermieter dann pleite gemacht. Also das war das eine, was der Staat versucht hat, war so mäßig erfolgreich. Eben nur die Immobilienbesitzer, die da hat wirklich geholt. Und das andere waren Interventionen an den Währungsmärkten, also die das bisschen Währungsreserve, was das Deutsche Reich damals noch hatte, wurde eben sehr freizügig immer mal dafür ausgegeben, um die Mark zu stützen. Das war natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das war quasi ein Geschenk an die Spekulanten, die da auch sich herzlich bedankt haben und aber eben sich gegen die Abwertung einer heimischen Währung zu stemmen, indem man die Währungsreserven auf den Kapitalmärkten verbrennt, das hat noch nie funktioniert und damals eben auch nicht. Aber das waren im Wesentlichen die beiden Maßnahmen, die man versucht hat zu ergreifen. Und das hat eben einfach nicht funktioniert. Und am Ende stand eben die große Währungsreform. Dann wurde eben die Reichsmark oder die Mark, so hieß sie im Kaiserreich, wurde dann durch die Reichsmark ersetzt.
Bevor wir jetzt vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie dann letztendlich die Inflation gelöst worden ist, sage ich mal, vielleicht nochmal jetzt den Vergleich zu heute ziehen, was dem aufmerksamen Hörer jetzt aufgefallen ist, ganz im Gegenteil zu heute, ist jetzt nicht die Zentralbank und die Erhöhung von Zinsen das Werkzeug der Wahl, um die Inflation zu bekämpfen. Deswegen mal die Frage, welche Rolle hat denn die Zentralbank damals überhaupt gespielt?
Also die Zentralbank war es nicht schwach, weil sie eben erst einfach nur eine Abteilung im Finanzministerium war. Und das ist natürlich keine Situation, in der man sehr stark einem Ausgabenwunsch des Finanzministers entgegentreten kann. Das war also im Krieg, nach dem Krieg wurde auf Drängen der Engländer die Reichsbank tatsächlich unabhängig gemacht vom Staat. Das wurde dann eine unabhängige Instanz und der Reichsbankpräsident wurde auch aufs Lebenszeit ernannt, um eben unabhängig entscheiden zu können. Das Problem war, dass man den Reichsbankpräsidenten Havenstein nicht ausgetauscht hat. Der aber war ein alter preußischer Beamter, super korrekt, er wollte eben nicht unabhängig sein. Er sah sich als Diener des Staates, als Diener der Regierung und hatte überhaupt keine Lust, da hier einen auf unabhängig zu machen. Und das hat dazu geführt, dass die Reichsbank eben den Ausgabenwünschen der Regierung immer nachgekommen ist, auch wenn sie ab und zu gegrummelt hat. Und da gibt es dann die Protokolle der Ministersitzungen, wo dann ab und zu der Reichsbankpräsident aufgeschlagen ist und gesagt hat, Mensch, könnt nicht so viel ausgeben und oder kümmert euch mal um die Einnahmen. Aber am Ende hat er immer nachgegeben und gezahlt. Und insofern war die Rolle der Reichsbank eben schwach. Zentralbanken sind halt immer nur so stark wie die Persönlichkeiten, die in ihr agieren. Eine Institution muss eben auch ausgefüllt werden von einer entsprechenden Persönlichkeit. Und das änderte sich eben erst im November 1923, als der Reichsbankpräsident Havenstein starb an seinem Schreibtisch in der Reichsbank und sein Nachfolger Hjalmar Schacht, der war ein ganz anderes Kaliber, der wollte unabhängig sein und der wusste, wie man die Inflation auch aushebelt und der hat dann die Ärmel hochgekrempelt und den Job erledigt.
Den Job erledigt, dann wie konnte die Inflation damals gelöst werden?
Also die Mark war kein, hatte alle Funktionen einer Währung verloren. Sie war eben kein Tauschmittel mehr. Die Leute haben Runde Zigaretten gegen Butter getauscht und so weiter oder hatten, sie war auch kein Wertaufbewahrungsmittel mehr. Also die Leute, wenn sie Wert aufbewahren wollten, haben das eben Gold oder einen Dollar oder einen Franc gemacht, aber nicht in Mark. Und also die Funktion einer Währung hatte die Mark verloren und deswegen war klar, da muss jetzt was Neues ran. Und dann hat man sich überlegt, naja, was können wir machen? Goldbindung geht nicht, weil die Reserven, Goldreserven Deutschlands wurden noch 1918 gleich als erste Reparationsleistung abtransportiert von den Alliierten. Also die Killer der Reichsbank waren wir. Und dann hat man sich eben überlegt, naja, mit irgendwas müssen wir ja die Währung hinterlegen. Damals glaubte man noch, dass eben ein Realwert hinter einer Währung stehen müsse. Heute weiß man, das ist nicht nötig, aber damals glaubte man das, Gold hatte man nicht, also war die erste Überlegung, wir machen Roggen. Und dann wurde lange diskutiert die Möglichkeit einer Roggenmark, aber dann, wo eben eine Mark in einem bestimmten Umtauschverhältnis zu einem Scheffel Roggen steht. Aber da ist man dann drauf gekommen, dass der Getreidepreis eben doch auch eine volatile Sache ist.
Ja, bei schlechtem Wetter erst, oder?
Schlechtes Wetter ist ganz schlecht für die Währung und so wollte man das, man davon wieder abgekommen. Und dann hat man es so gewiss verbirgt mit dem Grundbesitz in Deutschland. Das war dann die Rentenmark. Grund bekommt man eine Rente und dann hat man eben eine neue Währung aufgesetzt. Dann eben, die hieß zunächst mal auch Rentenmark, später Reichsmark. Und diese Rentenmark war eben hinter der Stand quasi der Grundbesitz in Deutschland. Und vereinfacht gesagt, es gab dann noch so ein paar Schleifen, die aber nicht weiter wichtig sind. Aber wichtig in dem Zusammenhang war, dass dass die Reichsbank unter dem neuen Präsidenten Schacht dann glaubwürdig machen konnte, dass sie den Wert der neuen Währung, der Rentenmark, zum Dollar, der ja Gold besichert war, konstant hält, dass das eben bei 4 Rentenmark und 20 Pfennigen konstant bleibt, dass man also dieses Austauschverhältnis hält. Dagegen haben natürlich die Spekulanten eine Weile anspekuliert und haben sich dabei eine sehr blutige Nase geholt. Dann haben die Spekulanten das auch verstanden, dass es dass der neue Reichsbankpräsident es tatsächlich ernst meint. Und dann trat eben sehr schnell Friede ein, weil die Menschen waren es natürlich auch leid, in diesem wahnsinnigen Stress, der eben eine Gesellschaft ohne Geld bedeutet, weiterzuleben. Die wollten das alle glauben, dass da irgendwie was dahinter steht, hinter dieser Währung und dass sie stabil ist. Und wenn es alle glauben wollen, dann tritt es auch ein.
Jetzt war aber auch nicht nur Deutschland davon betroffen. Wollen wir vielleicht noch kurz einen Blick auf die anderen europäischen Länder treffen? Wie hat denn die Inflation getroffen?
Also die anderen Länder hatten natürlich ein ähnliches Problem, also irrsinnige Ausgaben im Krieg, die irgendwie nicht gedeckt waren durch Steuereinnahmen. Und das war also in England und Frankreich kam es dann also auch zu spürbaren Inflationen. Allerdings war da natürlich immer die Hoffnung, naja, die Schulden werden ja zurückgezahlt durch die Reparationsleistungen, die aus Deutschland dann kommen. Quasi die Deutschen zahlen unsere Kriegsschulden, so wie die Deutschen fest damit gerechnet haben, dass die Engländer, Franzosen oder Russen die Kriegsschulden des Deutschen Reiches übernehmen werden. War halt nicht so. Und Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es sehr, sehr schwierig war, aus Deutschland nennenswerte Reparationen überhaupt rauszukriegen. Aus den vorhin genannten Gründen. Man hat relativ schnell das Gold und Holz und einige Waggons, Eisenbahnen und so, das hat man bezogen, aber den ganzen Rest, was eigentlich in Cash kommen sollte, das ist im Grunde nie wirklich gekommen. Und insofern waren auch dort, blieb eben die Überschuldung der Staatshaushalte und das führte auch dort zu einer Inflation. Die Engländer sind dann tatsächlich wieder auf den Goldstandard zurückgekehrt, aber das um den Preis einer unglaublichen Wirtschaftskrise, die England auch in den 20er Jahren ziemlich durchgeschüttelt hat. Das waren also die Siegerländer und dann gab es eben noch eine Gruppe von anderen Ländern, also insbesondere zu nennen sind da Österreich, Ungarn und Polen. Österreich, Ungarn, die hatten eben eigene Verpflichtungen gegenüber den Alliierten, die haben also Versailler Vertrag, da ging es um Deutschland, aber dann gab es eben noch den Vertrag von Trianon und wo eben die Ungarn zahlen mussten und für die Österreicher gab es auch einen eigenen Vertrag, weil die eben auch als Kriegsparteien auf der Verliererseite zahlen mussten und die hatten also dasselbe Problem wie Deutschland, hatten also eine ähnliche Hyperinflation. Und Polen ist nochmal ein anderer Fall, das ist ja erst entstanden dann 1919 und ein Staat, der eben komplett neu war, hat natürlich zunächst einmal große Ausgaben. Ja, man muss erstmal Beamte bezahlen und man muss Militär bezahlen, weil im Osten Polens marschierten gleich die Russen ein. Und der Staat hatte also irrsinnige Kosten, aber natürlich noch keinerlei Steueraufkommen, weil Steuerverwaltung muss ja auch erstmal aufgebaut werden. Und auch Polen hat dann also rein davon gelebt, Währung zu drucken und dann gab es dort also auch eine Hyperinflation. Also Thema Hyperinflation war nicht exklusiv für Deutschland, sondern war ein Thema, was andere Länder nach dem Ersten Weltkrieg auch hatten.
Jetzt haben wir im Laufe des Podcasts schon viel über die Unterschiede geredet. Und Sie haben es auch am Anfang angeschnitten, Deutschland war damals eine Art Versuchslabor für die Inflation. Jetzt 100 Jahre später, die Unterschiede haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgearbeitet. Aber was ist denn gleich geblieben über all diese Jahre?
Ja, also wenn ich auf eins deuten müsste, ist es das Thema, dass eben schwache Regierungen häufig einhergehen mit inflationären Phasen. Mit schwachen Regierungen meine ich solche, die nicht wirklich in der Lage sind, die Steuern zu erhöhen oder die Ausgaben zu kürzen, die sich aber gleichwohl großen Ausgaben wünschen gegenüber sehen, denen sie sich auch nicht entziehen können. Damals war das eben eine sehr schwache Regierung in den frühen Jahren der Weimarer Republik. Die Parteien, die damals übernommen haben, waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, überhaupt zu regieren. Und niemand wusste so recht, wie das ging. Und außerdem wollte man den Frieden sich erkaufen und konnte also Ausgabenwünsche nicht abschlagen. Und Steuern konnte man auch nicht anheben, weil da einfach die Verwaltung dafür nicht da war. Und so manchmal erinnert mich das eben dann doch an die heutige Zeit, wenn man eine Regierung hat, die weder die Steuern erhöhen kann, weil eine wirtschaftsfreundliche Partei an der Macht ist. Andererseits kann man auch nicht die Ausgaben, die eben im Wesentlichen Sozialausgaben doch sind in Deutschland, kann man auch nicht kürzen, weil eine sozialdemokratische Partei mit an der Regierung ist, dann hat man natürlich eine Konstellation, wo ja die Einnahmen nicht erhöht werden, die Ausgaben werden nicht zurückgeschraubt und dennoch passieren dann eben Dinge wie zum Beispiel die Corona-Krise, wo der Staat wahnsinnig viel Geld braucht, oder der Ukraine-Krieg, wo eben plötzlich ein Sondervermögen her muss, oder die Gaskrise, wo dann der Doppelwumms herkommt und so weiter und so fort. Das sind eben alles Dinge, die gegen die auch nichts zu sagen ist, nicht? Also dass es gewisse Unterstützungen braucht, über das Ausmaß kann man streiten, aber oder dass die Bundeswehr nachgerüstet werden muss, ist auch keine Frage. Nur sind wir eben leider in einer Situation, wo diese lobenswerten Ausgaben nicht irgendwie gegenfinanziert werden und das läuft eben alles über Schulden. Und das war damals schlecht und das wird heute auch wieder schlecht sein, dass einfach ausgegeben wird, das Geld, ohne dass es irgendwie man sich Gedanken macht, wo es herkommt. Das ist so diese Mentalität, Geld spielt keine Rolle. Das ist, an Geld können wir jetzt nicht denken. Das war eben damals mit der Ausrüstung eben der Reichswehr im Krieg und so, da konnte man jetzt nicht kleinlich sein. Oder bei den rückkehrenden Soldaten, die musste man in Lohn und Brot bringen, da können wir jetzt nicht kleinlich sein. Und das ist heute eben eine ähnliche Mentalität. Geld spielt keine Rolle, weil wir müssen das Klima retten, wir müssen die Ukraine unterstützen und so weiter und so fort. Also es ist so eine Mentalitätsfrage, die dann eben irgendwann in Inflation führt und die kann man heute, wenn man will, schon auch erkennen.
Herr Wallwitz, vielen lieben Dank für die Einblicke.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.